Willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. In der letzten Episode haben wir deutlich gemacht, dass Boden unbedingt in öffentlicher Hand bleiben muss. Diesmal wollen wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, die den Kommunen für eine gemeinwohlorientierte Boden- und Wohnungspolitik zur Verfügung stehen. Zuvor aber möchte ich unsere Gesprächspartner vorstellen. Ich, Beate Pickel, ich bin heute im Gespräch mit Klaus Kortz und Horst Börner. Beide sind seit Jahren in der BIS aktiv und setzen sich mit dem Konversionsprozess in Bielefeld aktiv auseinander. Steigen wir in die heutige Thematik ein. Klaus, du sagst oft, Boden ist kein Gut wie jedes andere. Warum?
Weil Boden endlich ist. Man kann ihn nicht vermehren. Er ist die physische Grundlage für alles. Wohnen, Arbeiten, Natur, Verkehr. Und das macht ihn oft zum Politikum.
In einem marktwirtschaftlichen System wird mit Boden spekuliert. Wer Eigentum an Boden hat, hat auch Macht über Entwicklungen in der Stadt.
Ja, das Problem. Der Bodenmarkt funktioniert nicht wie Märkte mit produzierbaren Waren. Das Angebot ist knapp und nicht beliebig erweiterbar. Ohne Steuerung geraten deshalb Mieten, Kaufpreise und die soziale Mischung einer Stadt aus dem Gleichgewicht.
Gibt es denn Beispiele von Städten, die etwas gegen diese Entwicklung unternehmen konnten? Klaus, du hast dich ein wenig mit Wien beschäftigt. Was lässt sich aus der Geschichte der Stadt lernen?
Wien hat sich weltweit als Vorbild für soziale Wohnungsbaupolitik und innovative Städtebaustrategien etabliert. Die österreichische Hauptstadt verfolgt seit Jahrzehnten das Ziel, bezahlbaren Wohnraum für alle Bevölkerungsschichten zu schaffen und eine nachhaltige urbane Entwicklung zu fördern. Wien begann bereits in den frühen 1920er Jahren mit einem ehrgeizigen Programm des sozialen Wohnungsbaus. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung der Ersten Republik Österreich war die Wohnungsnot besonders groß. Viele Menschen lebten unter prekären Bedingungen in überfüllten und unhygienischen Quartieren. Die Stadtverwaltung unter der sozialdemokratischen Führung initiierte damals eine umfassende Bauoffensive, die als Rotes Wien bekannt wurde. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Gemeindebauten, die nicht nur Wohnraum bieten sollten, sondern auch soziale und kulturelle Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Bibliotheken und Parks.
Bielefeld in jenen Tagen sah übrigens nicht viel anders aus. Viele Industriebetriebe wurden angesiedelt. Der Zuzug von Arbeitskräften war groß und die Stadt wuchs extrem. Auch hier musste dringend etwas gegen die Wohnungsnot unternommen werden. In der zweiten Episode unseres Podcasts haben wir dargestellt, wie unter der Leitung und Initiative des Oberbürgermeisters Dr. Rudolf Stapenhorst von 1910 bis 1932 eine weitsichtige Boden- und Siedlungspolitik in Bielefeld initiiert und umgesetzt wurde, von der wir noch heute zum Teil profitieren.
Aber Bielefeld ist heute weit entfernt von der Wohnungsrealität in Wien. Was war denn dort anders gelaufen?
Wien hielt am kommunalen Wohnungsbau fest. Dazu investierte Wien kontinuierlich in den Bau und die Erhaltung von Gemeindebauten. Der soziale Wohnungsbau umfasst etwa 220.000 Wohnungen, die von der Stadt verwaltet werden, sowie weitere geförderte Wohnungen privater Bauträger. Diese machen zusammen über 60% des gesamten Wohnungsmarktes der Stadt aus. Diese Politik sorgt dafür, dass die Mieten für viele Wiener und Wienerinnen erschwinglich bleiben und verhindert die Gentrifizierung ganzer Stadtteile.
Was versteht man eigentlich unter Gentrifizierung?
Darunter versteht man den Prozess, bei dem einkommensschwächere Haushalte durch wohlhabendere Bewohner in städtischen Quartieren verdrängt werden. Nur diese können sich die laufend steigenden Mieten wegen der Sanierungen und Aufwertungen alter Wohnungen überhaupt noch leisten. Die Wiener Stadtplanung setzt auf eine starke Bürgerbeteiligung. Bewohnerinnen und Bewohner haben die Möglichkeit, bei der Gestaltung öffentlicher Räume und Bauprojekte mitzuwirken. Diese partizipativen Ansätze stärken die Identifikation der Menschen mit ihrer Umgebung und fördern den sozialen Zusammenhalt.
Das klingt nach einem echten Gegenmodell zu deutschen Großstädten.
Absolut. In Städten wie Bielefeld, die früher ähnliche Ansätze hatten, ist viel Boden verkauft worden und sind die Ziele einer nachhaltigen Stadtentwicklung aus den Augen verloren gegangen. Teils allerdings auch aus finanzieller Not der Kommunen.
Doch viele andere Hemmnisse standen einer dauerhaften Sicherung von Gemeinwohlzielen entgegen. So zum Beispiel wirtschaftliche Interessen der Immobilienwirtschaft. Aber auch rechtliche Vorgaben, die wiederum dem Gewinninteresse der Wirtschaft entgegenkamen. Hier etwas zu ändern ist schwer.
Genau genommen sind es politische und kulturelle Grundlagen und Glaubenssätze unseres Wirtschaftssystems. Die freie Marktwirtschaft wird fast zum Synonym einer freiheitlichen Gesellschaft erhoben. Aus dieser Überzeugung wird der Grund und Boden auch zum Marktprodukt, obwohl überhaupt nicht die Merkmale eines produzierbaren Gutes trägt und nie erzeugt oder gar vermehrt werden kann.
Aber werden die Stimmen für eine Neuausrichtung der Bodenpolitik nicht immer lauter? Das haben wir in der letzten Episode doch schon gehört.
Ja, richtig. In vielen Aufrufen und Appellen von Verbänden, fachpolitischen Netzwerken und zivilgesellschaftlichen Initiativen ist die Referenz auf das Gemeinwohl omnipräsent. Die meisten Diskussionsbeiträge begründen ihre Forderungen nach einer anderen Bodenpolitik mit mehr oder weniger konkreten Zielen der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik. Exemplarisch steht die Erkenntnis des Deutschen Städtetages, dass sich vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahrzehnten das alleinige Vertrauen auf die selbstregulierenden Kräfte des Marktes verbiete.
Änderungen sind dringend erforderlich. Viele rechtliche Grundlagen können nur durch Initiativen und Maßnahmen des Bundes oder der Länder geändert werden. Vorschläge aus unterschiedlichen Bereichen liegen dazu jedoch vielfältig vor.
Ja, aber letztlich sind es die Kommunen, die für die Entwicklung und Bewirtschaftung eigener Liegenschaften verantwortlich sind. Mit ihrer Planungshoheit und der Verantwortung für die Daseinsvorsorge sind sie es, die im Bereich des Wohnens und der Stadtentwicklung auf die Verfügbarkeit von Grundstücken angewiesen sind. Um die Nutzung zu allgemeinen Wohlzwecken zu gewährleisten, ist es eine essentielle Voraussetzung, dass mehr öffentliches Eigentum an Grund und Boden besteht. Kommunen sollen sich deshalb darum bemühen.
Haben denn die Kommunen in Deutschland überhaupt Handlungsmöglichkeiten?
Ja, es gibt reichlich Spielräume für eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik, die einfach negiert wurden. Eine Vergleichsstudie des Deutschen Instituts für Urbanistik in 14 Städten der Bundesrepublik zeigt, dass die meisten Kommunen spätestens in der letzten Dekade Abstand von früheren Privatisierungspolitiken genommen haben und ihre Bodenpolitik neu justieren wollen.
Und kennt ihr Beispiele für geänderte Praktiken?
In der Praxis gibt es bereits viele Beispiele für eine Stärkung der kommunalen und regionalen Entwicklung. Öffentlicher Boden kann so gezielt für Projekte genutzt werden, die der gesamten Gesellschaft zugutekommen, wie etwa soziale Wohnbauprojekte, öffentliche Parks oder Bildungsstätten. Solche Initiativen fördern die wirtschaftliche Entwicklung und schaffen Arbeitsplätze, ohne den privaten Profit in den Vordergrund zu stellen. Dass die Wertsteigerungen von Grundstücken der Allgemeinheit zugutekommen und nicht nur einer kleinen Elite. In vielen deutschen Städten gibt es beispielsweise Initiativen wie das Modell der gemeinwohlorientierten Bodenpolitik, das darauf abzielt, Boden für soziale Zwecke zu verwenden. Solche Modelle zeigen, dass die öffentliche Hand in der Lage ist, Boden effektiv und nachhaltig zu verwalten.
Ja, die Instrumente der aktiven Bodenpolitik sind vielfältig. Einige Städte und Kommunen wie Ulm oder Bocholt setzen schon seit vielen Jahren auf den strategischen Ankauf von Flächen mit Entwicklungspotenzial. Im Kern werden dabei lange im Voraus Flächen aufgekauft, auf die später eine Widmung als Bauland erfolgen soll. Die Kommune als Inhaberin der Planungshoheit hat eine Reihe von Möglichkeiten, mit denen sie bodenpolitische Gemeinwohlziele durchsetzen und sichern kann. Wir haben mal recherchiert, welche Instrumente genutzt werden können.
Und in der Praxis auch schon vielfältig umgesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel das Erbbaurecht. Es ist ein Instrument mit großer Wirkung. Es erlaubt Kommunen, Bodenpolitik zu betreiben, ohne Land zu verkaufen. Dabei ermöglicht es, Bürgerinnen und Bürgern zu bauen, ohne das Baugrundstück teuer kaufen zu müssen.
Und was ist mit dem Geld? Das geht der Stadt doch verloren.
Ja, Geld kommt jedes Jahr mit dem Erbbauzins. Aber die Stadt bleibt Eigentümerin für Generationen. Schon jetzt wird Geld der öffentlichen Hand in den sozialen Wohnungsbau gesteckt, das aber nach 20 Jahren in private Kassen wandert. Das Bauland ist damit dauerhaft für öffentliche Zwecke verloren.
Und die Vergabe von Bauland durch die öffentliche Hand ist kombinierbar mit sogenannten Konzeptvergaben. Grundstücke gehen nicht an den Höchstbietenden, sondern an das überzeugendste Konzept.
Immer mehr Städte entdecken dieses Instrument wieder. Berlin zum Beispiel vergibt kommunale Grundstücke fast nur noch im Erbbaurecht, vorrangig für soziale und genossenschaftliche Projekte. Freiburg setzt das Erbbaurecht strategisch ein, um bezahlbaren Wohnraum zu sichern und ökologische Standards durchzusetzen. Dabei arbeitet die Stadt mit Konzeptverfahren, also nicht der Preis entscheidet, sondern das beste Projekt. Selbst in München wird Erbbaurecht aktiv für Sozialwohnungen genutzt. Die Vergabe wird an klare Regeln zur Mietpreisbindung und mit sozialer Durchmischung gekoppelt.
Es gibt auch Städte wie zum Beispiel Hamburg, die ganze Quartiere im Erbbaurecht entwickeln. Der Fokus liegt auf sozialer Mischung, Grünflächen, Gemeinschaftsräumen. Die Grundstücke werden eben nicht veräußert, sondern behalten.
Das klingt ja sehr überzeugend und man fragt sich, warum es nicht viel häufiger umgesetzt wird. Gibt es denn noch andere Werkzeuge für eine neue Bodenpolitik?
Ja, die gibt es. Kommunen schaffen Bodenfonds. Diese sind kommunale und regionale Einrichtungen, die Grundstücke strategisch kaufen. Man spricht hier oft von Vorratspolitik. Gekauft wird nicht erst dann, wenn eine Fläche bebaut werden soll, sondern Jahre im Voraus.
Ziel ist es, die Bodenwertsteigerungen selbst abzuschöpfen, denn in der Regel steigt der Wert mit jeder Planung. Und das soll der Allgemeinheit zugutekommen, nicht nur Investoren.
Klingt klug. Warum machen das dann nicht alle?
Ja, oft fehlt das Geld oder der politische Wille. Grundstücke sind teuer. Aber der Verzicht auf Steuerung kostet langfristig mehr. Nämlich soziale Spaltung, Verdrängung und Infrastrukturprobleme.
Es gibt darüber hinaus noch mehr Werkzeuge. Kommunale Vorkaufsrechte, Bebauungspläne mit Sozialbindung, die Wiedereinführung von Bodenwertsteuer oder bodenpolitische Zielvereinbarungen mit Investoren.
Und wie sieht es mit der Beteiligung der Zivilgesellschaft aus?
Ganz essentiell. Ohne die Bürgerinnen und Bürger geht es nicht. Erfolgreiche Projekte basieren auf aktiver Einbindung.
Wenn Menschen nämlich mitentscheiden dürfen, steigt auch die Akzeptanz für Veränderungen.
Könnt ihr vielleicht noch einmal an einem konkreten Beispiel deutlich machen, wie gemeinwohlorientierte Bodenpolitik funktionieren kann?
Ja, zum Beispiel, die Stadt Frankfurt geht neue Wege. Sie hat einen Liegenschaftsfonds eingerichtet. Ziel dabei ist es, Vergabe von Grundstücken an gemeinwirtschaftliche Wohnprojekte zu vergeben. Bislang waren diese bei der Grundstücksvergabe gegenüber professionellen Akteuren der Wohnungswirtschaft benachteiligt. Nicht zuletzt wegen der hohen Grundstückspreise. Flächen werden als Potenziale für den Wohnungsbau erschlossen und für gemeinschaftliches Wohnen zur Verfügung gestellt. Die Liegenschaften werden dann in einem Konzeptverfahren vergeben.
Ich kann das an einem laufenden Verfahren verdeutlichen. Frankfurt vergibt aktuell ein Grundstück von 247 Quadratmetern in der Wittelsbacher Allee. Zum Grundstück gehört ein fünfgeschossiges Gebäude mit 502 Quadratmetern Wohnfläche und mit hohem Sanierungsbedarf. Die Liegenschaft kam durch Ausübung des Vorkaufsrechts ins Eigentum der Stadt. Bewerben konnten sich Genossenschaften und gemeinnützige oder selbstorganisierte Wohnprojekte. Der Erbbauzins beträgt 2,5% und kann bei bestimmten gemeinwohlorientierten Kriterien noch reduziert werden. Die Entscheidung fällt in einem Konzeptverfahren.
Ja, das bedeutet, wer die beste Idee für sozialen, ökologischen und integrativen Wohnraum hat, bekommt den Zuschlag. Nicht der mit dem größten Budget. Und die Stadt bleibt Eigentümerin und behält die Kontrolle über die nachhaltige Nutzung.
Jetzt lasst uns zum Schluss doch noch mal einen Blick auf Bielefeld werfen. Wie sieht es denn hier mit dem Umdenken aus?
Ja gut, auch in Bielefeld hat man begriffen, dass es Zeit wird für eine alternative und nachhaltige Wohn- und Baupolitik. So hat der Rat der Stadt am 11. Juli 2019 die Bielefelder Baulandstrategie beschlossen. Primäres Ziel ist es demnach, durch die aktive Beteiligung der Stadt eine bedarfsgerechte Entwicklung von Bauland für Wohnen und Gewerbe zu befördern. Konkret soll das bedeuten, dass Planverfahren für neue Bauflächen, die größer als ein Hektar sind, nur eingeleitet werden, wenn mindestens 50% der Flächen durch die Stadt erworben werden kann. Die Vergabe der Grundstücke erfolgt dann durch ein Bewerbungsverfahren. Hierbei müssen die Vergabekriterien der Baulandstrategie berücksichtigt werden.
Und es gibt weitergehende Beschlüsse. So haben im Sommer 2022 der Sozialausschuss und der Stadtentwicklungsausschuss ein Konzept gemeinschaftliches Wohnen als Handlungsempfehlung für die Baulandstrategie verabschiedet. Damit soll das Ziel verfolgt werden, die Entwicklung sogenannter innovativer, flexibler und zielgruppenübergreifender Wohn- und Lebens- und Versorgungsformen zu fördern.
Diese Baulandstrategie gibt es jetzt schon 6 Jahre. Kann man denn etwas über Zwischenergebnisse sagen?
Ja, da sehe ich das große Problem. Konkrete Beispiele für die Umsetzung der Baulandstrategie sind in den vorliegenden Informationen schwer zu finden. Ja, theoretische Ansätze und politische Absichtserklärungen liegen vor. An der Durchführung gibt es aber große Mängel. Es fehlt an Transparenz, die Öffentlichkeit wird an der Requirierung von Flächen und der Vergabe so gut wie gar nicht beteiligt. Auffällig ist das absolute Fehlen von Maßnahmen zur Bewahrung von Flächen in öffentlicher Hand, wie zum Beispiel das Erbbaurecht. Was in vielen Städten und Gemeinden längst als Instrument mit großer Wirkung eingesetzt wird, ist in Bielefeld nicht mal einer Erwähnung wert. Hier muss sich unbedingt etwas ändern.
Die große Chance ergibt sich jetzt aus der Übergabe der ehemaligen Kasernen an die Stadt. Hier muss kein Geld für den Erwerb von Flächen ausgegeben werden. In einem Konzeptverfahren könnten sich selbstorganisierte, gemeinschaftliche und genossenschaftliche Wohnprojekte an Ausschreibungen beteiligen. Mit dem Erbbaurecht schafft man günstige Investitionsbedingungen. Zusätzlich verhindert es den unbegrenzten Preiswettbewerb, der steigende Kauf- und Mietpreise zur Folge hat. Unverantwortlich wäre es, diese Liegenschaften auf dem freien Immobilienmarkt zu verhökern, um kurzfristig den kommunalen Haushalt zu entlasten. Eine große Verführung gerade in Zeiten Klammerkassen. Bis zur kommenden Wahl des Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin im September 25 wäre es eine Prüffrage an die Kandidatinnen und Kandidaten, wie sie es mit dem Thema und speziell mit den kostenlos übereigneten Kasernengeländen halten werden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das alles bedeutet ja wohl, dass der Druck aus der Bürgerschaft aufrechterhalten oder besser gesteigert werden muss. Vor allem möchten wir diejenigen ermutigen, die an eigenen Wohnprojekten Interesse haben. Wendet euch an die Stadt, bringt eure Ideen und Pläne ein, nutzt die schon jetzt vorhandenen Angebote der Stadt und fordert Unterstützung ein. Ihr könnt euch auch an die BIS wenden. Sie bemüht sich, unterschiedliche Interessen zu vernetzen und bleibt weiterhin am Thema dran. Unsere Website www.bis.de bis.bürger-initiative.org.